DR Power Equipment is the industry leader in field and brush mowers. Their full line of machines are designed to clear acres of tough weeds, woody brush, and saplings up to 3 inches thick, hour after hour, year after year. Just one mow, and you'll agree nothing stops a DR. Visit drpower.com to learn more and shop the sale today.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, ich bin Lars Heider. Es wird viel über die Bedeutung der Pressefreiheit für eine Demokratie gesprochen, gerade jetzt. Und es gibt kaum einen Politiker oder eine Politikerin, der bzw. die nicht öffentlich erklärt, wie wichtig die freien Medien für ein Land wie Deutschland sind. Aber tun sie auch genug dafür, dass das so bleibt? Oder sehen sie mehr oder weniger untätig zu, wie sich die Machtverhältnisse ziemlich ungünstig verschieben? Und wenn ich von Machtverhältnissen spreche, dann meine ich vor allem die Meinungsmachtverhältnisse. Die haben sich nämlich in einer Art und Weise verschoben, die eigentlich Politiker so nicht sich wünschen würden. Ist die freie Presse auch in Deutschland nicht in Wahrheit so bedroht wie lange nicht mehr? Das ist sozusagen das Thema, über das ich mit einem Mann sprechen will, der die Medienbranche so gut kennt wie wenige andere, der selbst sowohl in jungen Jahren Journalist für Tageszeitungen war, als auch, und das ist jetzt wichtig in unserem Zusammenhang, lange für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet hat, für die großen Konzerne und jetzt irgendwie hat man das Gefühl, so eine Institution bei Bohr da ist. Und nicht nur das, er ist, und das passt natürlich wunderbar, Chef des Medienverbandes der Freien Presse. Ich freue mich sehr auf Philipp Welte. Lieber Herr Welte, und da müssen wir gleich am Anfang, das war mir nicht klar, Sie sind eigentlich Tageszeitungsjournalist von Haus aus, wie man so sagt.
Ja, das habe ich gelernt in jungen Jahren. Ich habe noch viel früher, bevor ich diesen Beruf gelernt habe, bin ich der Faszination der Tageszeitung erlegen, weil ich im holden Alter von 15 Jahren neben der Schule her Lektor bei einer Tageszeitung, bei einer lokalen Tageszeitung wurde.
Lektor, weil Sie so gut in Rechtschreibung waren?
Weil es ist eine schöne Geschichte. Ich wollte ein Moped haben. Ich war 15, Schwäbische Alb, ich brauchte ein Moped. Und da habe ich zu meiner Mama gesagt, ich brauche ein Moped. Ich bin ja nicht mobil. Und dann sagt sie, gut, dann kauf mir eins, ich zahle dir die Hälfte. Und dann habe ich gesagt, ja, wie die Hälfte? Ich bin 15, wo soll ich das andere erkennen? Ja, da musst du arbeiten. Und dann sage ich, was soll ich arbeiten? Dann hat sie gesagt, ja, was kannst du besonders gut? Nachdenken, ja, ich kann gut lesen und schreiben. Dann hat diese kluge Frau mich zur lokalen Südwestpresse gebracht und hat gesagt, hier ist ein junger Mann, der kann gut lesen und schreiben. Habt ihr was zu tun für den? Und so wurde ich in einer Zeit, als die Zeitung noch im Blei gesetzt wurde, also es ist wirklich ein Land vor unserer Zeit, wurde ich Lektor und habe wochenendes und feiertags habe ich das Lektorat gemacht für die lokale Tageszeitung.
Ah, das habe ich noch nie gehört, weil man kennt das, dass pensionierte Lehrer, das haben wir auch gemacht, als Lektoren eingesetzt werden. Aber wenn ich jetzt damals bei so einer Zeitung gewesen wäre, da kommt ein 15-Jähriger und will gestandenen Redakteuren die Fehler aus ihren Texten, also die müssen ein großes Vertrauen in sie gehabt haben oder sie müssen wirklich extrem gut in Sachen Rechtschreibung und Grammatik gewesen sein.
Ja, das war eine interessante Geschichte, zugegebenermaßen, weil am Anfang denkst du, als Lektor, dann korrigierst du die Satzfehler. Mal eine Satztrennung oder einen verdrehten Buchstaben und dann wird man im Laufe der Zeit ja ein bisschen mutiger und denkt sich, das Wort passt da eigentlich gar nicht hin. Mhm. Dann wird man noch mutiger und baut ganze Sätze um. Das war damals relativ schwierig, weil das ging dann zurück in die Setzerei und dann mussten die erst natürlich den Buchstaben, dann mal ein Wort und dann mussten die ganze Sätze verändern. Und dann haben sich erst die Setzer beschwert und dann hat der Produktionschef gesagt, ja, das ist aber richtig, was der junge Mann hier sagt. Und das Problem war, dass die Redakteure das ja immer erst am nächsten Tag gesehen haben.
Stimmt.
Weil dann wurde die Zeitung gedruckt und war dann morgens in der Redaktionskonferenz, dann gab es skeptische Blicke und das ging ein Jahr gut. Dann hat die Redaktion sich beim Chefredakteur beschwert, der Chefredakteur beim Verleger und hat gesagt, dieser Mensch, der da am Sonntag immer ist, das ist ja nett, aber den müssen wir jetzt rausschmeißen, der ändert unsere Texte, der hat jetzt auch die Headlines geändert und das geht einfach nicht.
Ja.
Dann hat der Verleger sich das alles geben lassen, hat das alles angeschaut und dann hat er gesagt, nee, den schmeiße ich nicht raus, der kriegt ein Volontariat. Und so war das so, dass ich am Ende nach meinem Abitur, ich hatte am Samstag Abiturfeier, Und am Sonntag habe ich mein Volontariat angefangen. Und so war es praktisch nahtlos von dem Schülerlektorat, ging ich in das Volontariat über und habe dann 2 Jahre Berufsausbildung als Redakteur gemacht.
Und haben dann danach studiert oder gar nicht studiert?
Ich habe danach studiert.
Studiert, okay. Also das heißt, Sie sind dann 2 Jahre bei der Südwestpresse in Ulm, muss man wissen, richtig große,
genau.
Richtig große, damals riesige mit Hunderttausenden von Auflagen, ne, wahrscheinlich.
Genau, mit vielen Regionalausgaben.
Genau. Und
ich habe mit der Regionalzeitung Hohenzollerische Zeitung auf der Schwäbischen Alb, da komme ich her, da habe ich mein Volontariat gemacht und halt in Ulm in der Zentrale. Und das war 2 Jahre richtig harte Grundausbildung, sage ich mal, als Redakteur.
Krass, das heißt, Sie waren Anfang 20, als Sie fertig waren?
Genau, Anfang 20. Und dann, wie es damals üblich war, war ich bei der Bundeswehr, hab dann meinen Wehrdienst absolviert. Übrigens auch interessant, an der Pressestelle des Kommandos 1. Luftwaffendivision. Damals war sehr interessant, die hatte einen Auslandsstützpunkt in Sardinien. Und ich habe dann mich auf die Pressestelle versetzen lassen und habe dann Journalistenreisen nach Sardinien organisiert. Das war eine sehr schöne Zeit. Und danach habe ich in Tübingen Politik und Kulturwissenschaft studiert,
okay.
Weil ich ein ganz großer, berühmter Journalist werden wollte.
Tatsächlich, das war immer noch das Ziel.
Ja. Ich liebe es zu schreiben. Das ist mein Handwerk. Ich habe das geliebt und ich wollte eigentlich wirklich Journalist werden. Das war wirklich, wirklich mein Ziel.
Wann sind Sie denn vom geraden Weg abgekommen?
Na, diese 20er Jahre, die waren schon sehr bewegt. Also ich habe dann studiert in Tübingen, was wirklich sehr faszinierend war. Habe dann nebenher eine Agentur gehabt für Kommunikation, was man halt so macht. Ich habe Artikel geschrieben für Zeitungen, habe dann irgendwann mit meiner kleinen Agentur habe ich Aufträge für den Südwestrundfunk angenommen, in der Positionierung des Elchclubs, also SWR3. Und da kam ich ins Kontakt mit der ARD und dann begab sich, dass die Grenze fiel zwischen Ost- und Westdeutschland. Und begann das große Projekt des Aufbaus des Mitteldeutschen Rundfunks in Ostdeutschland. Und ich wurde gefragt, ob ich nicht Lust hätte, dahin zu gehen. Und so begab sich dann, dass ich Ende 91, Anfang 92 nach Leipzig bin und 2 Jahre für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der Kommunikation gearbeitet habe. Ich im Grunde die Kommunikation für das ARD-Programm, für den Teil des ARD-Programms gemacht, der vom MDR verantwortet wurde, also große Shows und dieses Zeug. Und habe dann meine Begeisterung, ich habe festgestellt, ich kann Kommunikation ganz gut. Und so war ich dann ein bisschen weggerutscht vom Journalismus und war sozusagen in den kommunikativen Teil des Journalismus gelandet, also auf die andere Seite des Schreibtisches sozusagen.
Aber was interessant ist, ich kenne viele, die, wenn die dann einmal so in diesem großen Konstrukt öffentlich-rechtlicher Rundfunk waren und das geschnuppert haben, was man da machen kann, wie viel Geld da ist, diese Sicherheit, dann verlassen sie den eigentlich nicht mehr. Sie waren aber dann nur relativ, relativ kurz da?
2 Jahre
war Zwei Jahre? Und warum sind sie nicht geblieben?
Na, da gab es ein Ereignis, das war, ich würde mal sagen, Anfang November 1993. Da habe ich einen Menschen getroffen, der mich sehr beeindruckt hat. Und das war Hubert Burda. Den traf ich November 93 und das war eine tolle Begegnung mit ihm. Ja, und dann hat der mich gefragt, ob ich Lust hätte, nach München zu kommen. Und dann war mein erster Tag bei Burda der 1. Juni 1994. Mhm. Und ich begann als Pressesprecher, hieß es damals, Pressesprecher von Hubert Burda. Bin nach München gekommen und 30 Jahre später bin ich immer noch da.
Und dazwischen, und man denkt sich immer, nee, Philipp Welte, der war doch immer bei Burda. Und ich kann es sagen, ich weiß nämlich, dass es nicht so war, weil wir waren zeitgleich bei Springer.
Genau.
Und sie kam irgendwann mal zurück als, bitte immer verbessern, wenn ich Quatsch aus dem Kopf sage, aber als Chef von, wie hieß es damals, Bild Telekom?
Ja, genau.
Wie hieß es damals, genau?
Ja, das war die Bild T-Online.de
so, genau.
AG, hast du nicht gesehen.
Genau. Also sie waren Vorstandsvorsitzender davon, ne?
Ja, genau. Also ich musste Bruder mal kurzzeitig verlassen. Das hatte, ich würde mal sagen, innenpolitische Gründe, die aber nichts mit Hubert Burda zu tun hatten.
Hat er das verstanden? Weil das war ja so, also ich habe natürlich ein bisschen umgehört und viele haben gesagt, das ist für den Philipp Welte, ist Burda schon so eine Art Familie und das ist so und das muss damals ja gewesen sein, so wie wenn ein Familienmitglied sagt, ich verlasse jetzt die Familie.
Ja, das war schon sehr emotional, also war wirklich emotional. Mhm. Also es war wirklich, wirklich emotional. Ich habe dann bei meinem bei meinem Abschied, ich wurde nicht verabschiedet, ich habe mich verabschiedet und habe ganz viele Menschen eingeladen, als ich Bruder verlassen habe. Das war im Dezember 2006 und habe dann eben dieses Unternehmen verlassen. Damals zu der Zeit war ich Geschäftsführer von Bunte und InStyle. Mhm. War verantwortlich, auch schon verantwortlich für Bambi. Ich habe die New Faces, also ich habe schon eine ganze Menge gemacht und habe mich dann verabschiedet. Das war sehr, hat mich sehr bewegt, weil ich dieses Unternehmen wirklich liebe und das, was diese, ich liebe diese Menschen, die das machen. Ich liebe die Art des Journalismus und habe mich dann verabschiedet und habe gesagt, ja, das war ein bisschen ja tatsächlich sehr wie das Verlassen einer Familie. Hm. Aber es musste sein. Das war ganz, war sehr, sehr wichtig. Und dann bin ich, das geht auch nur zwischen Burda und Springer. Ich bin im Dezember bei Burda raus und habe im Januar bei Springer angefangen und habe dann das große Glück gehabt, dass ich eben tatsächlich die heutige Bild.de, die war zu der Zeit, da war es ein Joint Venture mit der Telekom, also mit T-Online, und war hier in Hamburg gefühlt irgendwo im Keller dieses Springerhauses so untergebracht. Und dann haben wir das sozusagen aus der Telekom rausgekauft und haben das nach Berlin geholt. Und das war eine tolle Geschichte. 13. Dezember 2007 ist die Bild.de gestartet, also die heutige Bild.de. Mhm. Und das Schöne ist, wenn man sieht, wie das sich entwickelt hat, die Bild.de, damals Manfred Hart war der Chefredakteur von Bild.de, Kai Dickmann war Chefredakteur Bild. Und wir haben diese kleine Bild.de so nicht irgendwo im Keller oder an der Seite versteckt, sondern wir haben die mitten reingesetzt in die große Bild-Redaktion. Und das ist schon toll, wie das dann, was das für eine Veränderung bewirkt hat in der gesamten Arbeit der Redaktion, an der gesamten Bild. Und heute hat sich das ja auch umgedreht. Also früher war das die kleine Bild.de in der großen, mächtigen Bild-Zeitung. Und heute ist es so, dass natürlich die Bild.de, also das digitale Bild, gibt deutlich das Tempo vor. Und am Ende eines Tages entscheidet die Redaktion, Marion Horn und Robert Schneider entscheiden dann, aus welchen dieser Themen wird jetzt eigentlich eine Zeitung gemacht. Aber das war ist ein wahnsinnig schöner evolutionärer Transformationsprozess, sehr harmonisch, und das war schön. Und das
war Ihnen klar, dass Sie zurückgehen würden zu Burda?
Nee, aber sagen wir mal, spätestens als das dann startete, war das so, also Hubert Burda war, glaube ich, am Anfang schon, also der war schon ein bisschen, also das war jetzt nicht so schön.
Ich wollte gerade sagen.
Und wir haben auch ein Dreivierteljahr keinen Kontakt gehabt dann.
Okay.
Aber dann begannen wir uns wieder anzunähern. Und dann habe ich ja im Jahr 2008 bei Springer die Vermarktungsorganisation reorganisiert. Damals entstand die erste große integrierte Vermarktung, nämlich Axel Springer Media Impact. Das war mein zweiter Job, den ich da gemacht habe. Und da haben wir dann angefangen, auch in diesem Jahr 2008 wieder Kontakte, also Gespräche zu führen. Und irgendwann hat er gesagt, es wäre jetzt Zeit. Und dann habe ich Matthias Döpfner und Andreas Wiele gesagt, dass es jetzt Zeit ist. Mhm. Und dann war das auch sehr lustig, weil ich bin dann im November 2008 bei Springer raus und habe im Dezember 2008 bei Burda wieder angefangen. Also das war
funktioniert.
Das funktioniert einfach, hat sehr schön funktioniert. Ja, genau.
Ja, und jetzt hat man den Eindruck, verbessern Sie mich da auch, da bleiben Sie jetzt auch, ne? Also nochmal von Burda weggehen ist.
Ja, ich hatte gestern ein schönes Gespräch mit Elisabeth Burda Furtwängler. Und da habe ich gesagt, weißt du, Elisabeth, ich liebe dieses Unternehmen. Mhm. Und das ist wirklich das ist auch eine ernste Sache bei mir. Also ich bin ein sehr emotionaler Mensch und ich hänge an diesem Unternehmen. Und es ist ein tolles Unternehmen geworden. Also im Herzen dieses großen Konzerns schlägt ein wahnsinnig starkes journalistisches, publizistisches, also Herz. Mhm. Das ist im Herzen dieses Konzerns. Es ist ein großer Konzern geworden, aber der in seiner Kultur, in seinem Denken, in seinem Fühlen, in seinem Arbeiten einfach ein journalistisches Unternehmen ist, ein Verlag. Und das soll auch so bleiben und ich liebe das. Und ich habe gesagt, ich möchte einfach Sorge tragen, dass ich 30 Jahre, letzten Endes habe ich mit Hubert Burda zusammengearbeitet und ich möchte dafür Sorge tragen, dass das auch in die nächste Generation geht. Aber ich bin 62. Das ist ja dann auch ein Alter, wo man, ich meine, es gibt viele sehr, sehr tolle junge Menschen in unserer Branche. Und das finde ich eigentlich so schön, wenn man so lange in dieser Branche ist, und seit 30 Jahren Seit 30 Jahren höre ich alles Mögliche über das Ende der Verlagswelt und über das Ende von Zeitungen und Zeitschriften und das Ende des Journalismus. Und wenn ich jetzt für Burda das sagen darf, dann ist es so, wir haben am 1. Juni 1994 Europe Online gestartet. Mhm. Europe Online, die Älteren unter uns werden sich erinnern, das war das erste inhaltliche, also journalistische Online-Angebot in Deutschland. Und das hat Hubert Burda gestartet am 1. Juni 1994. 30 Jahre später ist das erfolgreichste Geschäftsmodell des Konzerns Burda der hochfrequente Verkauf von Zeitschriften. Mhm. Das ist eigentlich ganz schön. Also das heißt, wir haben eine ganze Menge richtig gemacht in diesen 30 Jahren. Und deshalb sind wir auch fest davon überzeugt, dass es Zeitschriften auch in 30 Jahren, auch in 10 Jahren, also 2034, sag ich mal, wird ein ganz wesentlicher Teil des Erfolgs dieses Konzerns sein, dass er sehr gute Zeitschriften macht und die in hoher Frequenz verkauft.
Und dann fragt man sich immer, wenn man in Hamburg, aus Hamburger Sicht drauf guckt, denkt man, wir hatten sowas wie Burda ja auch mal in Hamburg, nämlich Gruner und Jahr. Das war so ein Sehnsuchtsort, so ein bisschen auch von der Kultur vielleicht wie Burda und so. Was haben die anders gemacht oder wo sind die falsch abgebogen, dass es Gruner und Jahr heute de facto nicht mehr gibt und dass auch viele dieser erfolgreichen Zeitschriften irgendwie so aus der Wahrnehmung der Menschen verschwunden sind? Und zwar in ganz kurzer Zeit, wir reden von 2-3 Jahren.
Ja, das ist schon extrem und das ist ja nicht der einzige Fall. Ich habe einen anderen, für mich sehr signifikanter Fall. Wir haben im Jahr 1999 von Time Inc., das ist der legendärste, größte, mit Mythen sozusagen umwobene Verlag, Zeitschriftenverlag der Welt gewesen, mit Time und so weiter. Und ich hatte das große Glück, 1999 im Auftrag von Hubert Burda die Lizenz von InStyle zu verhandeln. Und das war wirklich eine bewegende Zeit, weil da war das Internet, das explodierte sozusagen förmlich. Und wir haben die Lizenz für InStyle verhandelt. Und haben die nach Deutschland geholt und im Jahr 2018 ist dieser riesige Verlag, dieses wahnsinnige Unternehmen ist einfach gestorben. Es war einfach tot. Warum? Weil ich glaube, ich vermute oder ich würde das, ja, so wie wir es erlebt haben. Der Fehler war, in einen Wettkampf und in einen Wettbewerb mit Unternehmen zu begeben, die einfach so unfassbar viel größer sind als alles, was es jemals an Unternehmen auf dieser Welt gegeben hat. Der Wettbewerb, den Time Inc. versucht hat zu gewinnen, war der mit Google. Mhm. Das sind Unternehmen, die haben die ökonomische Macht ganzer Staaten. Man kann mit Google nicht in einen ernsthaften Wettbewerb gehen. Man kann mit Amazon nicht in einen Wettbewerb gehen. Das sind Unternehmen, die setzen weltweit Regeln, beziehungsweise sie halten sich nicht eine einzige Sekunde an irgendwelche Regeln. Und ich glaube, ein Fehler war von Timing damals zu sagen, wir haben Time, wir haben People, wir haben InStyle, wir werden eine Reichweite aufbauen, die größer ist als Google. Und daran ist das Unternehmen gestorben, weil es sich in einen völlig aussichtslosen Wettbewerb gegeben hat. Wir haben das nicht gemacht, sondern wir haben einfach immer gesagt, was wir wirklich gut können. Wir können wirklich gut Zeitschriften. Wir können versuchen, unseren Zeitschriften eine digitale Dimension zu geben. Wir können damit auch erfolgreich sein. Wir haben versucht, eine Kultur des permanenten Wandels, der kontinuierlichen Transformation in das Unternehmen zu integrieren und haben aber nie aufgehört, an Zeitschriften zu glauben. Und deshalb ist es nach wie vor eben so, dass, wenn ich jetzt nicht den Burda-Konzern sehe, sondern nur den Burda-Verlag, der Verlagsteil des Konzerns, wir 60% der Umsätze, 2/3 der Umsätze, die das Unternehmen macht, kommt tatsächlich aus dem Verkauf von Zeitschriften. Wir verkaufen in jeder einzelnen Minute in Deutschland 368 Zeitschriften. Also in jeder einzelnen Minute, also wie eine Minute später haben wir wieder 368 Zeitschriften verkauft. So. Gleichzeitig sind wir mit unseren Magazinen, Marken und mit unseren Inhalten in die digitale Welt aufgebrochen. Und die digitale Welt verändert sich kontinuierlich. Das heißt, das, was früher mal, wo wir gesagt haben, wir müssen auf Google sichtbar sein, heute bist du auf Google, YouTube, allen Meta-Kanälen, du bist auf Instagram, auf TikTok, wir sind mit Bunte sehr erfolgreich oft mit einem TikTok-Format. Mhm. Also das heißt, das, was wir erzählen, die Geschichten, die wir erzählen mit unseren Marken, die sind ja generationsübergreifend. Nur die Technologie ist es nicht mehr. Das heißt, während die Mutter und möglicherweise auch noch die Oma sich eine Bunte kaufen, morgens 9:30 in Deutschland bei Rewe, sind die Töchter und die Enkelin leben mit uns auf TikTok. Und mit InStyle. InStyle ist eine unglaublich erfolgreiche Marke auf Instagram, auf TikTok. Und ich glaube, das ist im Grunde das war immer entscheidend, dass wir gesagt haben, wir müssen in all diesen Kanälen sein, wo junge Menschen sind, weil die Marken und die Geschichten, die wir haben, die sind einfach so, dass sie Menschen interessieren. Aber wir dürfen gleichzeitig nie daran zweifeln, dass wir bessere Zeitschriften machen, dass wir sehr gut darin sind, in dem Handwerk Zeitschriften zu machen und dass eben auch das generationsübergreifend. Und das ist, glaube ich, ein bisschen...
Und das ist das, da haben Sie auf den Punkt gebracht, wir erleben das ja bei Funke auch mit dem unglaublich gut laufenden Zeitschriftensegment, der sich, ehrlich gesagt, seit dem Übernahme von Springer, das Gefühl, es wird jedes Jahr besser und nicht schlechter. Aber wenn man anfängt, das hat, glaube ich, Gruner und Jahr damals gemacht, das in Frage zu stellen und selbst nicht mehr an das Zeitschriftengeschäft zu glauben, dann ist es wahrscheinlich der Anfang vom Ende. Und wie schnell das dann gehen kann, das sehen wir. Sie könnten jetzt sagen mit 62, ich bin bei Burda, es ist alles prima, ich mache meinen Job und ich muss mir nicht noch was anderes ans Bein binden. Haben Sie aber sozusagen getan. Sie sind Chef des Medienverbandes der freien Presse geworden in Deutschland. Ja. Da muss man nochmal sagen, wie der entstanden ist für die Leute, die das nicht kennen.
Ja, das ist auch wiederum ein Teil der Transformation. Ich glaube, was das Schöne ist, wenn man eben mit 15 anfängt, in einer Tageszeitung zu arbeiten, die noch im Blei setzt. Und wenn man dann sehr viel Leben erlebt hat mit der Veränderung von Medientechnologie, und aber erlebt, dass etwas gleich bleibt, nämlich was immer gleich bleibt, ist der Journalismus, die Bedeutung, die Rolle, die Relevanz von Journalismus, so wie ich ihn früher gelernt habe. Wenn man das sieht, dann weiß man, man muss eben auch Strukturen und Prozesse verändern. Und die Interessenvertretung, die wir hatten früher, war der Verband der deutschen Zeitschriftenverleger. So, diese Zeitschriftenverleger sind heute keine Zeitschriftenverleger mehr, sondern das sind Medienunternehmen, es sind Verlage. Es geht also nicht auch nur um die Interessen der Verleger, sondern es geht um die Interessen der gesamten Verlage. Es geht um die Interessen der freien Presse. Was ist die freie Presse? Dieser Verband, den wir aus dem VDZ entwickelt haben, steht für 350 Verlage mit über 7000 unterschiedlichen Medienkanälen. Und was eint den? Er lebt vom verantwortungsbewussten, verantwortlichen im Sinne des Presserechts Journalismus der Verlage. Es gibt in Deutschland 36.000 festangestellte Redakteurinnen und Redakteure. Davon arbeiten 2/3 nicht etwa für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sondern für die Verlage, für die freien, unabhängigen, Unternehmer- und familiengeprägte Verlagswelt in Deutschland. Das ist übrigens die reichhaltigste, die vielfältigste Verlagslandschaft der ganzen Welt. Und was diese freie Presse braucht, eine Interessenvertretung. Warum? Weil ich das Gefühl habe, dass die Politik heute nicht annähernd versteht, welche Relevanz der unabhängige, wertegebundene, aber vor allem eben freie Journalismus.
For almost 40 years, DR Power Equipment has been the go-to for homeowners who want professional level outdoor power equipment. Whether you're managing acres of overgrown fields or just want to have the best lawn on the block, DR Power has everything you need to conquer your piece of the outdoors. Visit drpower.com today to learn more and shop the sale.
Journalismus, der verantwortlich im Sinne des Presserechts ist, welche Rolle der wirklich für die Stabilität einer Demokratie hat und für die Vielfalt einer pluralistischen Gesellschaft.
Obwohl Sie das ja immer so, also wenn Sie mal darüber reden, dann tun Sie so, als ob Ihnen das total bewusst sei, der Politik. Aber in Wahrheit... Ist es nicht.
Genau, das ist das mit den Sonntagsreden und der Montagswirklichkeit. Das haben wir jetzt ganz extrem erlebt aus Anlass 75 Jahre Grundgesetz, Tag der Pressefreiheit, 75 Jahre Deutsche Journalistenschule. Was unfassbare, begeisterte Fensterreden, die dann am Ende darin mündeten, dass per lapidarer Presseerklärung aus dem Ministerium beziehungsweise aus dem Apparat von Claudia Roth per Pressemitteilung mitgeteilt wurde, dass die jetzt zum zweiten Mal in einer Regierungskoalitionsvereinbarung vereinte Förderung der unabhängigen periodischen Presse in Deutschland, dass die abgesagt worden ist. Ja. Das war, hat man uns nicht mal mitgeteilt, hat nicht mal jemand angerufen oder mal einen Brief geschrieben, lieber Herr Welte, das ist, tut uns jetzt leid, aber es ist so und so, sondern es wurde per Pressemitteilung einfach mal rausgeblasen in die Welt. Was ich damit meine ist, das ist eine unfassbare Respektlosigkeit vor einer, vor der freien Presse. Wir stellen ein in der Verfassung, ein von der Verfassung geschütztes Gut her, nämlich wir bilden die Wirklichkeit ab. Das ist, diesen Auftrag haben wir aus dem berühmten Artikel 5 des Grundgesetzes. Da steht nämlich die Freiheit der Presse als einen wesentlichen Teil der Freiheit der Meinung in dieser Republik festgeschrieben. Wenn es in der Verfassung steht, ist das übrigens nicht nur ein Recht für uns, sondern es ist auch eine Pflicht für diejenigen, die verantwortlich sind, dass diese Verfassung auch eingehalten würde. Das ist die Exekutive und das ist die Legislative in unserem Staatssystem. Die Politik interessiert sich aber überhaupt kein bisschen dafür, wie eigentlich die Zukunft der Presse ist.
Das ist ja so interessant, das deckt ja mein Eindruck. Es ist tatsächlich so, sie interessiert sich nicht dafür. Also, es hört sich gut an, aber ich habe mit mehreren Politikern auch da mal drüber gesprochen und dann so haben sie gesehen, das ist ein, also in Hamburg, ne, Bildzeitung eingestellt, mehr oder weniger Hamburg, Welt, und dann merkst du so, ach so, aber ist ja auch nicht wichtig für uns. Also je weniger es gibt, die Nachfragen, umso besser, dann können wir mehr auf TikTok, auf Instagram machen. Mein Gefühl ist, dass die nicht, dass, also die trauern dieser Entwicklung nicht hinterher, sondern sie sehen das zum Teil mit so einer kleinen Portion Schadenfreude.
Ja, das darf man nicht, also das genau darf man natürlich so nicht sagen, aber die Vermutung ist schon relativ hoch. Als dann das, sagen wir mal, diese Einschnitt bei Gruner und Jahr passiert ist, der eben übrigens, den ich sehr bedauerlich finde. Weil Gruner war gerade für uns bei Border, das war einfach wahnsinnig wichtig, dass es dieses Unternehmen gibt, weil wir uns an dem auch immer gemessen haben. Also Gruner war natürlich auch jetzt in Deutschland und auch in Europa, das war eine Ikone für das was Time Inc. weltweit war. Mhm. Das war Gruner und Jahr, auch auf dem deutschen Markt und in Europa. Und wenn, als die dann verschwunden sind oder sich, also die haben sich ja nur wirklich sehr transformiert in einer Weise, die sehr beachtlich ist, da wurden ganz viele Beileidsbekundungen und Beileidsadressen und wie traurig und wie schlimm und so. Es hat sich überhaupt gar nichts geändert.
Nein.
Also das hat niemand sich wirklich dafür interessiert, wie geht's eigentlich wirklich der freien Presse? Also wie ist eigentlich die Situation wirklich heute? Was sind eigentlich unsere größten Herausforderungen? Es hat niemand interessiert und zwar genau wirklich niemand, null. Und
warum ist das so? Weil also, Sie sagen es ja nicht umsonst. Also ich meine, man kann es sich ja ganz normal angucken. Immer alle zitieren die Landstriche in den USA, wo es keine freie Presse mehr gibt, wo dann alles zunimmt, was man nicht möchte. Populismus, Extremismus und so. Also ist alles bekannt. Und trotzdem decken sich ja unsere Einschätzungen. Mhm. Es interessiert tatsächlich niemanden.
Ja, aber es ist auch viel bequemer ist. Also einfach auf TikTok irgendwie was zu erzählen, was man eigentlich in seiner wahnsinnig berühmten Aktentasche drin hat und wie man jetzt über irgendwelche Dinge denkt und dann macht man auf YouTube irgendwas und ganz ehrlich, das angefangen hat Frau Merkel, die dann sozusagen sich so ihre Grußworte auf YouTube verbreitet hat und das ist ja, das ist so ein bisschen, sagen wir mal, ein Teil der Kommunikationsstrategie unserer Politiker geworden, führt zu furchtbaren auch Exzessen, also wir haben auch schlimme Dinge schon gesehen. So, aber es ist halt deutlich weniger anstrengend, als sich mit einem Journalisten auseinanderzusetzen, weil die haben ja die Angewohnheit, dumme Fragen zu stellen, auch kritische Fragen, auch unangenehm zu sein, auch nachzuhaken, nachhaltig nachzuhaken. Das ist ja was ganz, ganz schwierig ist. Wenn man sagt, unser Kanzler ist jetzt momentan sehr, sehr zornig, dann fragt man ihn als Journalist gerne, ja, was tust du denn jetzt dagegen?
Ja, bei der letzten Messattacke warst du auch schon zornig, und bei der davor auch schon.
Genau, warst du immer zornig. Und dann fragen wir nach, weil das wirklich unser Job ist, ist auch unser Auftrag. TikTok fragt nicht nach. TikTok ist eine Manipulationsmaschine, die unter der Ägide des chinesischen Staates aufgebaut worden ist, als wirklich eine Manipulationsmaschine für Asien. Und das ist so eine Manipulationsmaschine, fragt nicht, sondern die schluckt und verbreitet. Und ich glaube, da haben wir ein Problem in unserer politischen Kultur und die Menschen merken das in Deutschland. Das Vertrauen in die Politik sinkt und das Vertrauen natürlich auch, das Vertrauen in die Medien sinkt, also das Vertrauen in die sozialen Netzwerke sinkt, weil die Menschen in Deutschland merken, dass sie manipuliert werden. Und ich glaube, das ist unser Auftrag, dafür Sorge zu tragen, dass der Wert dieses unabhängigen Journalismus, also Ihr Beruf und mein Beruf, den ich gelernt habe, ist es, Menschen darüber zu berichten, was wirklich ist, also die Wirklichkeit wiederzugeben in Politik, in Gesellschaft. Das ist unser Auftrag, das haben wir gelernt. Und es gibt eben auf den sozialen Netzwerken ist dieser kleine Grenzverkehr zwischen Wirklichkeit und Wahrheit. Also Wahrheit ist das individuell wahrgenommene, was ich für wahr halte und was ich dir gerne als Wahrheit mitgeben möchte, der ist völlig entgrenzt. Also in den sozialen Netzwerken überwiegt die Zahl an die Menge an manipulativen, manipulierenden und manipulierten Inhalten. Die Wahrheit, also die Realität spielt in den sozialen Netzwerken keine Rolle mehr. Und wir sind aber verantwortlich, den Menschen darüber zu berichten, was wirklich ist, also was Realität ist.
Und das müsste ja auch eigentlich im Interesse der Politik sein. Und dann erlebt man interessante Dinge. Habe ich neulich mit einem Ministerpräsidenten gesprochen, der ganz aufgeregt war und sagte, können Sie mir mal erklären, immer wenn ich sage jetzt nicht welchen Sender, aber immer wenn ich dem öffentlich-rechtlichen Rundfunksender irgendwas sage, dann hat das eine ganz große Wirkung. Das interessiert ja auf einmal, und das lesen ja anscheinend ganz viele Leute. Und ich habe den Eindruck, es gibt eigentlich nur noch diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunksender. Und wo ich dann diesem Ministerpräsidenten gesagt habe, und wissen Sie was? Ja. Und wissen Sie was? Wenn Sie nicht aufpassen, dann gibt es den irgendwann wirklich nur noch. Dann haben Sie in einem Land wie Hamburg, wie Niedersachsen und so weiter, dann haben Sie diese Dominanz. Das ist dem aber gar nicht so bewusst geworden. Es wurde ihm erst bewusst, als die anfingen, mal negativ über ihn zu berichten. Und er merkte, so. Und dann sind wir an diesem Punkt, wo man ja immer vorsichtig sein muss, weil am Ende sind es Wettbewerber und auch Kollegen. Aber es gibt eine besondere Situation zwischen den freien Medien und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Nochmal, nicht falsch verstehen, beide haben ihre Berechtigung. Das Problem ist nur, dass es sein kann, dass einer von beiden das nicht überlebt und das ist nicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk.
Definitiv. Die Realität ist, dass das, was wir sind, also diese vielfältige Verlagslandschaft in Deutschland, die wirklich einzigartig ist, das gibt's auf der ganzen Welt nicht nochmal. Das ist ein Kulturgut, weil das sind viele Verlegerfamilien, die in der zweiten, dritten, teilweise in der vierten Generation sich dieser Vielfalt der Medien verschrieben haben. Diese Verlagslandschaft wird zerrieben zwischen zwei Blöcken. Der eine Block ist, das sind die Technologiegiganten, die sozusagen unsere digitale Märkte erobert haben, vor allem aber auch den Werbemarkt. Kleine Zahl dazu. Wir haben ja früher, das sind alle Medien, wir haben zu einem wesentlichen Teil 30%, 40%, 50% unserer Erlöse kam aus dem Werbemarkt. Heute ist es so, wenn ich auf der globale Werbemarkt wird in diesem Jahr 2024 zum ersten Mal die Größe von 1 Billion US-Dollar übersteigen. Also 1 Billion, das ist diese 1000 Milliarden Sache. Und über die Hälfte davon, dieser 1 Billion, landet bei 5 Unternehmen. Das ist Google, Meta, Amazon, das ist ByteDance und Alibaba. Über die Hälfte dieser Billion. Um den Rest schlägt sich sozusagen alles, was es sonst an Medien gibt. Und auf dem deutschen Werbemarkt ist es so, der deutsche Werbemarkt hat ein Volumen von, ich sag mal, 26 Milliarden Netto-Werbeinvestitionen. Über 10 Milliarden landen bei 3 Unternehmen, erneut Amazon, Google, Meta. Bei allen deutschen, ich sage mal nur Zeitschriften, es gibt in Deutschland noch 1200, 1300 Zeitschriftentitel, landen 500 Millionen davon. Das heißt, 500 Millionen, knapp 500, 550, 30 Millionen Werbeerlöse landen in diesem Jahr bei den deutschen Zeitschriften. Das ist in etwa so viel wie Boda allein vor 20 Jahren an Werbeerlösen hat. Das landet heute bei allen deutschen Zeitschriften. Das nimmt uns auf dieser Seite natürlich im Werbemarkt absolut, nimmt es uns die Luft zum Atmen. Auf der anderen Seite stehen wir einem Block gegenüber. Ich sage das immer, ein öffentlich-rechtlicher Medienkomplex. Es ist ein Komplex, der ausgestattet ist mit 9 Milliarden an Gebühren. Das heißt, das ist ein staatlich privilegierter Medienkomplex, der über andere Erlöse nochmal knapp 1 Milliarde hat. Es kommt auch auf über 10 Milliarden. So, zwischen diesen beiden gigantischen Blöcken wird unsere Zukunft komplett zerrieben. Weil von was, wo können wir eine Zukunft bauen? Überall dort, wo Menschen heute auf digitalen Medienkanälen Inhalte konsumieren. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk strebt mit einer unfassbaren Macht in alle digitalen Kanäle mit presseähnlichen, presseidentischen Produkten. Wenn wir einen Podcast machen zu einem Thema, macht der öffentlich-rechtliche Rundfunk 30. Mhm. Weil wir müssen ja versuchen, unsere Investitionen in neue Medien marktwirtschaftlich zu refinanzieren. Da steht nicht irgendwie ein Opa und gibt uns nochmal eine Milliarde. Nein, sondern wir müssen es marktwirtschaftlich finanzieren. Wir müssen gucken, wo ist da ein Markt? Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss das nicht, weil der kann einfach produzieren. Und das Perfide daran ist, dass dann der öffentlich-rechtliche Rundfunk seine Podcasts in seinen immer bewirbt mit Podcast dies und das.
Werbefrei.
Wie immer kostenlos.
Ja,
kostenlos, was nämlich genau nicht stimmt. Ja, weil jeder einzelne Haushalt in Deutschland jeden einzelnen Monat seine 18 Euro hast du nicht gesehen investieren muss, damit dann der öffentlich-rechtliche Rundfunk sagen kann, unsere Podcasts wie immer kostenfrei in der Mediathek.
Und dann noch geht es noch weiter zu sagen, und natürlich um werbefrei. Mhm. Nehmen wir das eines der prominentesten Beispiele, Lanz und Brecht, ein toller Podcast, ich bin ein großer Fan, lässt sich aber das ZDF im Jahr 1,5 Millionen Euro kosten.
Genau.
So. Eine Summe, die viele andere Verlage gar nicht zahlen könnten.
Es ist für uns einfach nicht, also es ist einfach sehr, sehr schwer. Wie refinanzieren wir uns? Wir müssen uns natürlich refinanzieren bei teuren Podcast-Produktionen zum Beispiel, sind natürlich aufwendig. Mhm. Ja, und das heißt, du musst gucken, dass Menschen auch dafür bezahlen. Die wären auch bereit dafür zu bezahlen, aber wenn du auf der anderen Seite eben sozusagen der Markt geflutet wird mit kostenfreien und auch werbefreien Angeboten, dann entscheidet der Bürger sich am Ende natürlich eher für das, was er kostenlos kriegt. Und das heißt, die Media-Budgets, also was investieren Menschen pro Monat in Medien, das ist natürlich ein ganz großer Block davon, von dem, was Menschen bereit sind zu investieren in ihren Medienkonsum, ist einfach schon mal abgeräumt. Zwangsgebühren darf man ja nicht mehr sagen. Sondern praktisch durch diese freiwillige Gebühr, die wir bezahlen, um diesen wunderbaren öffentlich-rechtlichen Rundfunk am Leben zu halten, den ich übrigens für wirklich wichtig halte.
Nein, und dann muss man sagen, das, was die liefern, ist ja auch gut und das macht ja auch Spaß, aber es ist halt dieses alte Motto, ne, wenn du hast zwei Bäcker nebeneinander und bei dem einen gibt es total leckere Brötchen und bei dem anderen gibt es total leckere Brötchen, schmecken vielleicht genau gut, aber bei dem einen kostet es nichts, gefühlt so. Wie kommen wir da raus? Das ist ja die große Frage, weil dieses Thema verfolgt, also ich will nicht sagen mich, seit ich denken kann, aber es spitzt sich zu, man spricht da mit dem öffentlichen rechtlichen Rundfunk, die sind auch sagen, ja, wir verstehen das auch. Übrigens auch ganz anders, ich finde zum Beispiel, das ZDF ist da wesentlich korrekter, was seine Inhalte und das mal anbelangt, was es online macht, als viele ARD-Anstalten, die teilweise letztendlich... Da kannst du, der NDR unterscheidet sich von dem, was er macht, nicht von dem, was das Hamburger Abendblatt macht.
Ja.
So, obwohl wir unterschiedliche Aufträge haben. Wie kommen wir da raus, ohne dass man sich praktisch permanent verklagt gegenseitig?
Naja, ich glaube, das ist ehrlich gesagt einfach die Aufgabe der Regierenden, und zwar in dem Fall der Regierenden auf Länderebene, die dieses Thema, also was ist eigentlich dieser berühmte öffentlich-rechtliche Auftrag, was ist denn das eigentlich? Ja, den muss man einfach neu definieren. Es kann nicht sein, dass der öffentlich-rechtliche, diese berühmte Grundversorgung des öffentlichen rechtlichen Rundfunks, kann nicht darin bestehen, alle digitalen Medienkanäle mit öffentlich-rechtlichen kostenlosen Angeboten zu fluten und uns sozusagen den Spielraum zu nehmen, um in neue Märkte zu expandieren. Wir brauchen den Weg in die digitalen Kanäle und in die digitalen Märkte. Das sind auch unsere Zukunftsmärkte. Und das ist so ein bisschen so ein Hase- und Igel-Thema. Wir laufen uns da tot und egal wo wir landen, da sitzen schon ganze Rudel von Karnickeln, öffentlich-rechtliche, und haben den Markt zugemacht. Und das ist relativ schwierig, dann da einen Weg in die Zukunft zu finden. Deshalb glaube ich oder erwarte ich letzten Endes von der Politik, eben auch auf Landesebene, dass sie in eine Diskussion geht, was eigentlich ist genau der Auftrag der öffentlich-rechtlichen Medien, die ich wirklich für wichtig halte. Ich halte eine Tagesschau und Tagesthemen halte ich für absolut wichtig. Aber diese Expansion in die digitalen Märkte mit presseidentischen Produkten, die muss einfach gestoppt werden. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und die Politik muss verstehen lernen, dass der öffentlich-rechtliche Journalismus was anderes ist als der unabhängige Journalismus der Verlage. Der Journalismus der Verlage ist bedroht.
Ja, und aber die Frage ist natürlich, ob die das Interesse haben, das zu lernen, weil natürlich man das Gefühl hat, wahrscheinlich als Politiker, naja, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den kann ich ja viel stärker beeinflussen als diese komischen Unabhängigen, die machen, was sie wollen und vielleicht bald nicht mehr machen können, was sie wollen, weil sie nicht mehr genug Geld haben, ist ja vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Und wir können ja immer noch sagen, Leute, macht euch keine Sorgen, wir haben noch den öffentlichen rechtlichen Rundfunk. Also die Basisversorgung, die ist ja garantiert in Deutschland.
Nein, die haben halt, sagen wir mal so, zwischen Politik und öffentlichem Rundfunk gibt es eine symbiotische Beziehung.
Genau.
Also man lebt sehr gut miteinander, auch wenn man sich dann ab und an bei irgendwelchen Talkshows ganz bitterböse anguckt. Am Ende lebt man sehr gut miteinander. Und wir fallen tatsächlich einfach irgendwo durch jeden Rost durch. Und ich glaube, dass es notwendig ist, dass wir anfangen, für diesen freien Journalismus, für unsere Unabhängigkeit zu kämpfen. Weil wenn wir es nicht tun, wer soll es denn dann tun? Und deshalb haben wir diesen Medienverband der freien Presse gegründet. Und wir haben angefangen, auch mit den Verlegern von Tageszeitungen und mit anderen Verlegern zu reden und sagen, Leute, wir haben nicht mehr so viel Zeit.
Macht Sinn, die Kräfte zu bündeln, weil was man ja feststellt ist, das wundert mich, ich finde, dass sozusagen der Einfluss der Medienbranche, also das, was man Lobbyarbeit nennt, das war schon mal wesentlich stärker. Also es ist ja nicht so, dass die Medien jetzt eine große Lobby haben und eine große Durchsetzungsfähigkeit, sondern mein Eindruck ist, dass es eher in den vergangenen Jahren, ich will nicht sagen, dass Politiker Medien belächeln, aber man sieht es daran, wenn jetzt nicht ihr Verband, sondern andere Verbände anfragen bei Politikern, ob die nicht sprechen wollen auf großen Zusammentreffen. Mm. Das war früher, ich will nicht sagen, selbstverständlich, dass die Kanzlerin dann kam.
For almost 40 years, DR Power Equipment has been the go-to for homeowners who want professional-level outdoor power equipment. Whether you're managing acres of overgrown fields or just want to have the best lawn on the block, DR Power has everything you need to conquer your piece of the outdoors. Visit drpower.com today to learn more and shop the sale.
Ja.
Ja. Heute musst du aber ganz schön anstrengen, dass überhaupt nochmal Ministerzeit hat.
Das ist genau so. Ich glaube, das ist das, was Sie auch sagen. Ich glaube, dass man in der Politik das jetzt nicht wirklich wahnsinnig traurig ist, wenn die Kraft, nicht die Macht, die Kraft der Verlage sozusagen bedroht ist.
Mhm.
Und das ist, was die Politik, und das ist sicher ein, das ist etwas zu pauschal, wenn ich das sage, die Politik, wer ist eigentlich die Politik?
Klar.
Aber ich glaube, dass die Regierenden in Ländern, in Berlin, aber genauso in Brüssel nicht sehen, dass es ein unauflösbares Band gibt zwischen der Freiheit einer Gesellschaft und der Freiheit der Presse. Wie funktioniert eigentlich Freiheit? Wirklich die Freiheit der Lebensentwürfe, mhm. die Freiheit der Meinungsbildung. Also wie sollen Menschen sich eigentlich wirklich frei und unabhängig eine Meinung bilden können, wenn sie nur noch Instagram und TikTok haben auf der einen Seite und dann ja einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aber sozusagen die Meinungsbildung in einer offenen, pluralistischen Gesellschaft, die funktioniert nicht ohne die freie Presse. Und diesen Zusammenhang, den negiert die Politik sehr gerne und sagt, ich wäre schon gekommen zu eurer Tagung, aber noch plötzlich was dazwischen gekommen. Da gibt es eine ganz wichtige Sitzung über Ackerbau und Viehzucht in Guatemala und da kann ich leider jetzt nicht zur Jahrestagung kommen. Und deshalb habe ich gesagt, wir müssen unsere Kräfte bündeln. Wir müssen klar machen, was passiert eigentlich mit dieser Gesellschaft, mit dieser freien Gesellschaft, die vor 75 Jahren in der Verfassung strukturiert wurde, in der wir im Artikel 5 eine fundamentale Rolle zugewiesen bekommen haben. Wie soll eigentlich diese freie Gesellschaft funktionieren, wenn es die freie Presse nicht mehr gibt? Und das heißt, ja, wir müssen als Lobby, als Interessenorganisation der freien Presse von Tausenden von Medien in Deutschland, von Hunderten von Verlagen in Deutschland, wir müssen uns irgendwann mal auf die Hinterbeine stellen und mal sagen, hey Leute, uns geht die Kraft aus.
Mhm.
Und was passiert eigentlich, wenn uns die Kraft wirklich ausgegangen ist? Wie wollt ihr dann in dieser Demokratie weitermachen?
Und dann ist es wahrscheinlich auch weniger hilfreich, dass es ja noch einen anderen Verband, den BDZV, gibt, wo jetzt immer mehr Menschen, immer mehr Verlage erklären, auch Funke hat das getan, um der Transparenz willen das zu sagen, wir sind nicht mehr dabei. So, das ist auch wieder ein Zeichen davon, dass man denkt, okay, das ist für einen Politiker ein Zeichen, guck mal, das scheint ja ein relativ schwacher Verband zu sein, da passiert ja in Sachen Lobbyarbeit vielleicht gar nicht mehr so viel.
Das sind natürlich sehr unterschiedliche Strukturen und ich versuche im Moment sozusagen ein Comment hinzukriegen. Mhm. Wie schaffen wir es eigentlich, die 5, 7, 8, 10 Punkte, an die wir alle glauben, die einfach mal gemeinsam auf ein Blatt Papier zu schreiben und mit Blut zu unterschreiben, mhm. Das ist das, an was wir glauben. Egal, ob wir eine regionale Tageszeitung sind oder ob wir ein Fokus oder ein Spiegel sind, egal, ob wir ein Fachmagazin sind oder ein Buchverlag, mhm. Wir haben eigentlich alle die gleichen Interessen. Wir müssen für die Freiheit der Meinung kämpfen, weil das ist die Basis unserer Arbeit auch. Und dafür müssen wir eintreten.
Das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke recht herzlich. Wir werden das Thema wahrscheinlich auch noch öfter mal hier an dieser Stelle besprechen müssen. Ich freue mich. Vielen Dank, lieber Philipp Welte, dass Sie heute hier waren. Nächste Woche ein neuer Entscheider. Treffen Heider. Bis dahin. Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
DR Power Equipment is the industry leader in field and brush mowers. Their full line of machines are designed to clear acres of tough weeds, woody brush, and saplings up to 3 inches thick, hour after hour, year after year. Just one mow, and you'll agree nothing stops a DR. Visit drpower.com to learn more and shop the sale today.